Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ja, wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Heute Morgen soll es gehen um Hirten und soll gehen um Schafe. Heute ist Hirtensonntag, wie jedes Jahr, am Misericordias Domini. Es soll also gehen um Menschen, welche die Gemeinde, die Gesellschaft leiten, um die Menschen, die sich einordnen sollen. Es geht zum einen um die Pfarrer, den Kirchengemeinderat, aber es können auch Menschen aus der Politik sein, aus der Wirtschaft. Es sind angesprochen die Verantwortlichen der Landeskirche und andere Würdenträger. Aber es können auch angesprochen sein Jungscharleiter und sogar Eltern, welche eine Familie leiten. Es sind heute Morgen aber auch angesprochen auf der anderen Seite, nämlich alle Schafe. Alle Menschen, die sich einordnen oder unterordnen sollen. Oder einfach gesagt, die nur folgen sollen. Kirchenmitglieder, Kinder, Angestellte, Bürger einer Gemeinde. Also sind wir eigentlich heute Morgen alle angesprochen. Ich habe jetzt natürlich heute Morgen den Schwerpunkt gelegt auf die kirchliche Arbeit und wie es in Zukunft weitergehen soll. Und so starte ich gleich mit ein paar provokanten Fragen und dem ersten Punkt. Der erste Punkt heißt, die Carmen hat es vorhin schon erwähnt, ist die Kirche noch zu retten? Haben die kirchlichen Strukturen Zukunft? Wie wird das kirchliche Leben aussehen hier in Öschelbronn in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 100 Jahren? Austrittswellen, ja, die gibt es auch hier in Öschelbronn. Schwindende Religiosität, in Öschelbronn kein Fremdthema. Desinteresse an christlichen Themen, auch hier in Öschelbronn. Ja, man könnte meinen, es sieht nicht gut aus. Die anstehenden Veränderungen werden auch bei uns nicht Halt machen. Und die Landeskirchen, Land auf, Land ab, sie versuchen mit Reformprogrammen die finanzielle Zukunft der Kirchenverwaltung zu sichern. Und momentan beschäftigt sich unsere Landeskirche in Baden mit dem Prozess des Strukturwandels. Es sollen Pfarrstellen gestrichen werden. Aber da es ja sowieso viel zu wenig junge Menschen gibt, die überhaupt noch Pfarrer werden wollen, werden vermutlich auch manche Pfarrstellen einfach unbesetzt bleiben. Es sollen zukünftig mehr Gemeinden zusammenarbeiten oder vielleicht werden auch Gemeinden zusammengelegt. Man überlegt, welche Gemeinde noch von der Kirche mitfinanziert werden oder welche Gebäude wir selbst finanzieren müssen. Was wir gerade in allen evangelischen Landeskirchen erleben, das wird als die größte Umwälzung seit der Reformation beschrieben. Und das macht uns Angst. Das macht mir Angst. Dieser Veränderungsprozess, er frustriert uns. Was machen da unsere Oberhirten? Und da wir selbst keine Antwort finden auf solche komplexen Fragen, geht unser Blick in die Bibel. Und wir haben vorhin in der Schriftlesung Worte eines Gemeindeberaters gehört, der Gemeindeberater Petrus, der sich mit Ängsten der Zukunftsfragen auskennt. Seine Erfahrungen hat er um die Jahrhundertwende gemacht, also die allererste Jahrhundertwende, schon ewig her. Jesus spricht in die Situation der allerersten Christen hinein und sie standen gesellschaftlich gesehen in der Minderheit und sie standen unter enormem Druck und Bedrohung. Damals hat Petrus Gemeinden Mut gemacht, sich ihren Ängsten zu stellen. Berühmt geworden ist seine Gebrauchsanweisung für Gemeinden in Kleinasien. Für alle, die sich damals schon fragen, gibt es für Christen überhaupt eine Zukunft? Wie soll das alles weitergehen? Und er wählte für seine Erklärung des guten Zusammenlebens ein Bild, welches den Menschen vertraut war. Es war nämlich das Bild des Hirten auf der einen Seite und das Bild der Schafe auf der anderen Seite. Ein Bild, das uns auch heute noch sehr vertraut vorkommt und welches wir auch nachempfinden können. Obwohl wir eigentlich noch selten Berührung mit einer Schafherde haben. Aber wenn wir dann mal eine sehen, eine Schafherde, es berührt unser Herz. Zweiter Punkt, Schaf oder Hirte. Das werden wir uns doch auch immer wieder fragen. Bin ich nun Schaf oder bin ich nun Hirte? Stellen wir uns mal alle gemeinsam vor, wir sitzen in einem Workshop. Es soll um die Zukunft der Gemeinde gehen. Und der Gemeindeberater, er begrüßt uns mit den Worten: Liebe Gemeinde, liebe Hirten, liebe Schafe. Ich begrüße Sie heute hier in dieser Veranstaltung am heutigen Hirtensonntag. Liebe Schafe, da hat der Gemeindeberater bereits verloren und wir hören ihm schon gar nicht mehr zu. Wer will denn schon gern ein Schaf sein, sich einordnen, sich unterordnen, dem Hirten folgen, auf den Hirten angewiesen sein? Dieses Bild, es passt einfach nicht mehr in diese Zeit. Wo wir hinschauen, es gibt nur noch gut informierte Menschen. Und das Internet, es macht es ja möglich. Ich bin kein Schaf mehr, ich weiß alles. Es steckt doch noch mehr als ein Schaf in uns. Doch dann zitiert Petrus den Psalm 23. Und mich, also Petrus war dieser Gemeindeberater, dieser Gemeindeberater zitiert den Psalm 23 und mich rührt der vertraute Klang der Worte an. Der Herr ist mein Hirte. Und was für einer. Wie wohl tut es, sich Gott als kümmernden, sich als sorgenden und mich stärkenden Begleiter vorzustellen, der meine Seele erquickt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Petrus, er lässt von meinem inneren Auge Hirten und Schafe auferstehen, erzählt vom verlorenen Schaf, dem Gott nachgeht, weil es ihm wichtig ist. Diese Bilder haben sich mir eingebrannt, Schaf und Hirte. Deshalb mein erster Auftrag heute Morgen an euch. Schlüpft in die Rolle derer, die aufeinander achten. Schlüpfen wir einmal in die Rolle des Hirten, selber Hirte sein, damit man mal spürt, wie schwer sowas ist überhaupt. Wie schwer ist das Amt eines Hirten? In Vers 2 hat es geheißen: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Weidet die euch anvertrauten Schafe. Ein gedanklicher Perspektivwechsel. Möchte ich über all diese schwerwiegenden Entscheidungen Verantwortung tragen müssen, wo es um menschliche Schicksale geht, wo es zu schwerwiegenden Veränderungen kommt, wo ich den eigenen Egoismus hinten anstellen muss, für die mir Anvertrauten das Beste herausholen? Während ich so darüber nachdenke, spüre ich, wie gut tut es, Menschen zu begegnen, die sich um mich kümmern, die sich für mich einsetzen, die alles dran setzen, dass es mir gut geht. Liebe Gemeinde, seien Sie ein Schaf. Vertrauen Sie auf Gott, der als Hirte vorangeht. Vertrauen Sie diesem Hirten, der in alle Gefühle des Verlorenseins und des Verirrens hineinspricht: Ich bin der gute Hirte. Aus alten und historischen Zeiten klingt dieser schöne Zweiklang von Hirte und Herde zu uns herüber. Aber dann schauen wir uns auch nochmal die Aufgabe des Hirten an. Wenn ich hochmotivierte, engagierte Mitarbeitende haben möchte, muss ich als Führungskraft wie ein Hirte sein. Ich muss meine Schafe kennen, wissen, wie es ihnen geht. Ich muss ihnen Sicherheit vermitteln, mich für sie einsetzen, ihnen mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt aber auch, dass ich mir nicht in meine eigenen Taschen, dass ich mir nicht meine eigenen Taschen füllen darf und die Schafherde auf der Strecke bleibt. Schafe können sich zwar nicht wehren, aber Schafe sind hochsensible Tiere und sie hören sehr genau die Stimme, die für sie verantwortlich ist. Seien Sie deshalb ein Hirte, der auf andere achtet, sich für sie einsetzt, für sie da ist. Nicht von ungefähr hat sich das Hirtenprinzip auch im Management einen Namen gemacht. Das Prinzip Hirte soll auch als Ratschlag für unsere Kirchenleitung und unsere Verantwortlichen der Kirchengemeinden sein. Der dritte Punkt heißt von Herzen. Aber wie gelingt das? Lieber Petrus, wie geht das, Schaf zu sein und gleichzeitig ein Hirte zu sein? In Vers 2 steht, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Mach es freiwillig, sagt Petrus, nicht gezwungen, sondern nach der Art Gottes, ganz aus freien Stücken, nicht, weil man das doch so zu tun hat, nicht, weil es sich doch so gehört, nicht, weil es von dir erwartet wird, sondern freiwillig. Die Freiheit hat uns Gott in dieses Leben mitgegeben. Ob Kirche, ob Familie, ob im Beruf oder im Verein, mach es freiwillig. Sei Hirte, sei Schaf, aber sei es freiwillig. Wir können uns immer fragen, wie sollen wir unsere Gesellschaft erleben? Sie alle haben bei jeder Entscheidung immer die Wahl, entweder von Herzen zu entscheiden oder aus schnöder Gewinnsucht. Sie können entscheiden vom Herzensgrunde oder aus purem Egoismus. Aber diese Gedanken, sie passen doch gar nicht in unsere freie Marktwirtschaft, in das globalisierte Zusammenleben. Es muss doch gekürzt und gespart werden. Man muss doch wettbewerbsfähig bleiben. Und das geht meistens auf Kosten der Menschen, die in diesen Prozess eingebunden sind. Wer nicht aufs Geld schaut, wird bald handlungsunfähig. Ein bisschen mehr Zuweisung wäre nicht schlecht, auch in unserer Kirchengemeinde. Sonnenkollektoren auf das Kirchendach, Außendämmung fürs Gemeindehaus, wir hätten da noch sehr, sehr viele Ideen. Ja, antwortet Petrus, durchaus löblich. Aber kannst du auch über deinen eigenen Kirchturm hinausblicken? Ist da nicht noch mehr? Wenn wir alle als Kirchengemeinde eine Zukunft haben wollen, dann nur, wenn wir aufeinander achten. Wenn jede Gemeinde nur den eigenen Vorteil im Blick hat, werden wir untergehen. Wenn unsere Kirchenleitung nur ihren eigenen Fortbestand im Blick hat, werden wir untergehen. Wollt ihr herrschen oder Vorbild sein? Wer hat das Sagen? Wer tut sich wichtig? Wie oft wird unser eigenes Ego verletzt, weil wir nicht an erster Stelle stehen? Ich erhebe mich über andere und schon fühle ich mich besser und wichtiger. Das geht uns in der Familie so, das geht uns in der Schulklasse so und das geht uns im Kollegenkreis so. Oberflächlich gesehen tut es unserem Ego gut und gleichzeitig, wie viel unnötiger Streit ergibt sich daraus? Ich bin jetzt der Bestimmer, sagt das Kindergartenkind. Und noch viel gravierender passieren bei diesen falschen Denkmustern Dinge, die viel schrecklicher sind. Ich will das Nachbarland besetzen, sagt der Diktator. Wenn wir eine lebendige Gemeinde der Zukunft sein wollen, wenn wir eine friedliche Gesellschaft der Zukunft sein wollen, dann geht es nicht darum, die schönsten Posten zu verteilen, meine Machtposition auszunutzen, sondern ich muss ein Vorbild sein. Aber wie kann ich handeln und Entscheidungen treffen, damit ich Vorbild für andere bin? Das ist die große Leitfrage an die ganze Gesellschaft. Überzeugen, weil ich selbst überzeugt bin, Herzen erreichen, weil ich vom Herzensgrund der Gesellschaft erlebe. Oder an alten, verkrusteten Strukturen festhalten, am eigenen Stuhl kleben. Und das Wichtigste ist natürlich immer, dass unser Blick bleibt bei Jesus, der Oberhirte. Dass er uns leitet, dass er uns führt, dass er uns seine Ideen weitergibt und dass er uns segnet. Der vierte Punkt heißt Demut. Das war der letzte Vers von unserer Schriftlesung. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Älteren unter uns werden mir zustimmen können. Es gibt im Leben viele Lektionen, Demut zu lernen. Dazu gehört die Grenze, die eigenen Fähigkeiten zu akzeptieren. Dazu gehört die eigene Zerbrechlichkeit anzuerkennen. Dazu gehört die Stärke, zu seinen Fehlern zu stehen. Und dazu gehört die Bereitschaft, seinen Egoismus zurückzunehmen und mehr Sorge zu tragen für seine Umwelt. Und dazu gehört einfach auch nur, Gottes Wege in Demut anzunehmen. Die Menschen denken, Demut sei ein zutiefst negativ besetzter Begriff. Für viele bedeutet demütig sein so viel wie von anderen kriechen oder sich ausnutzen lassen. Doch bedeutet Demut wirklich, dass ich mich von allen unterordnen soll? Muss ich mich zu einem Sklaven anderer Menschen machen lassen, um demütig zu sein? Demut, das ist nicht Unterwürfigkeit, das will Gott nicht. Und ein demütiges Verhalten hat auch gar nichts damit zu tun, als müsse man sich alles gefallen lassen. Nein, im Gegenteil. Demut ist eine noble Haltung. Wir erkennen den Wert unserer Mitmenschen, der Kinder, der Kollegen an und haben einen Blick für ihre Stärken. In vielen Dingen ist der andere besser als ich. Das zu erkennen, braucht charakterliche Stärke. In einer demütigen Lebenshaltung darf ich erkennen, ich bin auf Gott angewiesen. Von seiner Gnade, von seiner Zuwendung lebe ich. In rechter Demut erlebe ich dankbar, was Gott mir gibt. Marie von Eber-Eschenbach hat einmal gesagt, Demut ist Unverwundbarkeit. Demütig sein zerstört nicht das eigene Selbstwertgefühl, es macht vielmehr selbstbewusst. Es macht mir selbstbewusst, welche Schwächen, aber auch welche Stärken ich habe. Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Wenn wir uns selbst verachten, verneinen wir Gottes Schöpfungswerk. Demütig sein bedeutet, sich in Liebe zu unseren Mitmenschen zurückzunehmen, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, zu akzeptieren, dass sich nicht alles im Leben um meine Person dreht. Wer Demut zeigt, zeigt wahre Größe. Und noch eins, Demut ist eine Eigenschaft, die man hat, die man aber im Leben nie von jemand einfordern kann. Und Demut ist etwas, was der Hirte braucht und was das Schaf braucht. Und das letzte Überschrift heißt, am Ende ein Preis. Natürlich springt am Ende auch etwas dabei raus. Nicht ohne Lohn gehen wir nach Hause, wenn unsere Gemeindearbeit, unser Zusammenleben gelingt, freiwillig, demütig, von Herzen und als Vorbilder für andere. Im Vers 4 heißt es, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus, er spricht von einer Krone, einem Siegeskranz. Unverwelklich und unkaputtbar. Und zwar vom Oberhirten höchstpersönlich überreicht. Einen Siegeskranz der Herrlichkeit. Etwas altmodische, sperrige Worte. Nicht ganz vorstellen kann ich mir diesen Preis. Aber es muss etwas Herrliches sein. Stolz und glücklich darf ich mich diesen Preis machen. Unverwüstlich. Ein Preis, der nicht in einer Vitrine verstaubt, sondern mein Leben erhält. Ist die Kirche noch zu retten? Wir alle können es nicht wissen. Auch wie die Kirche in 20 Jahren aussieht, weiß niemand. Was aus Gebäuden und Kirchenmitgliedschaft wird, ebenso wenig. Das Bild von Gott als Hirten aber, das gilt auch noch in 20, in 30 oder in 100 Jahren. Und es ist mehr als nur ein Bild. Der erste Petrusbrief sagt es in schönen Worten so: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Christus wird euch hier auf Erden aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ja, wir brauchen gottgefällige Hirten, die demütig in der Kirchenleitung für ihre Familien, für ihr Umfeld Sorge tragen. Dann mache ich mir um die Kirche, um unsere Gesellschaft keine Sorgen. Als Gemeinschaft derer, die Gott vertrauen und einander zum Hirten werden. Amen.